schön. Ja, gibt es, ich sehe ganz schlecht, gibt es denn irgendwelche Fragen oder? So. Dann gerne stellen. Nee?
Geht ja. Es Ihnen immer so, wenn Sie vorlesen, dass die Leute nicht mehr sagen, dass Sie erschlagen sind?
Sagen wir mal gemischt.
Ja. Ist das ein Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Oder?
Nee, gar nicht mal. Also das ist wirklich... Nee, das hat damit, glaube ich, wenig zu tun. Also ich war jetzt auch, bin auch öfter in Österreich damit und ist irgendwie, ist glaube ich, gemischt.
Also mir geht es so, ich bin einfach fast von Ihrer Wortwahl mit der Dichte Ihres Vortrags überwältigt und kann gar nicht reagieren, aber es ist, also das Gehirn arbeitet jetzt mal.
Mir geht es halt so. Aber Sie hatten sich gemeldet, glaube ich. Ja.
Ich wollte sagen, was war Ihre Motivation, die ganzen Sachen zu untersuchen, nach Iran zu fahren und so weiter?
Also ich hatte mein erstes Buch über Greenwashing geschrieben, darüber, wie Konzerne versuchen, sich jetzt als die Klimaretter und als die Retter der Welt schlechthin zu gerieren, obwohl sie nichts anderes tun, als ihr schädliches Kerngeschäft weiter betreiben, aber sehr viel Geld in PR stecken, um dieses Kerngeschäft beibehalten zu können. Und ich habe beobachtet, dass ausgerechnet diejenigen, die ja von Armut und Umweltzerstörung profitieren, diejenigen sind, die sich am allermeisten dazu als Weltretter aufmandeln. Da ist mir Bangladesch ganz oft über den Weg gelaufen. Und ich wollte da einfach wirklich immer hin und entzündete sich letztlich an diesen Mikrokrediten. Das habe ich einfach nie glauben können, weil ich mir immer gedacht habe, ich will doch auch keine Schulden haben und ich kenne niemanden, der wirklich Schulden haben möchte. Warum sollen ausgerechnet Arme sich dadurch befreien können? Deswegen wollte ich da wahnsinnig gerne hin und ich hatte im ersten Buch, hatte sich überhaupt diese... sich für mich rauskristallisiert, dass diese beiden Themen, Öko und Sozial, nicht voneinander zu trennen sind und einfach miteinander zu tun haben. Und so bin ich zum Ende des ersten Buchs zu dem Thema Armut gekommen, auch eben Armut in Europa. Und das hatte ich damals schon die Idee, das vielleicht weiter zu verfolgen. Und tatsächlich, wie ich in der Einleitung vorgelesen habe, ist mir einfach aufgefallen, dass auf den Armen herumgehackt wird von einer Seite, der es normalerweise... sowieso nicht anheimsteht und die normalerweise auch nicht diejenigen wären, sondern die es eigentlich besser wissen sollten. Und das hat dazu geführt, dass ich das gerne genauer anschauen wollte.
Ja. Was mich sehr erstaunt hat, ist, dass es eigentlich ganz wenige Stimmen gegeben hat wie die Ihre. Die Presse hat eigentlich die letzten 20 Jahre völlig auf neoliberale Linie geschalten und da liberale Zeitung wie die Zeit oder Süddeutsche und Schröder hat praktisch, der ist ja auch voll gelobt worden für seine ganzen Reformen. Wie hat es eigentlich funktioniert? Sie kommen ja aus dem Journalismus. Wie hat es funktioniert, dass man die Presse praktisch jahrelang so gleichschalten konnte? Jetzt gibt es ja teilweise Kritik am Finanzsystem und so, aber das ist halt
so lange gedauert. Also dazu habe ich tatsächlich auch ein Kapitel in meinem Buch geschrieben, weil dann, wenn es die Presse nicht gibt, die das alles mitträgt und mitkommuniziert, würde das ja auch so gut nicht funktionieren. Ich habe zwei Erklärungen dafür. Die eine ist die, dass auch im Journalismus sich natürlich eine Mittelschicht und zunehmend auch eine höhere Schicht bündelt. Das ist das eine, also Arbeiterkinder in Zeitungen, das ist ein aussterbendes Modell, erschütternderweise. Also das liegt natürlich zum einen daran, dass das auch ein sich selber erhaltendes System ist in den Medien. Zum einen, weil man natürlich für eine kaufkräftige Zielgruppe schreiben muss, weil irgendjemand soll die Blätter ja natürlich auch kaufen. Das finde ich ganz besonders extrem bei der Zeit. Da merkt man schon sehr, dass es wirklich einen Ruck sehr Richtung Bürgertum mit Treten nach unten funktioniert. Also da waren Artikel in der Zeit, bei denen ich nur mit den Ohren geschlackert habe. Es gab den historischen Umstand zum Beispiel, dass Giovanni Di Lorenzo auf Seite 1 der Zeit einen Satz etwas feiner ausgedrückt hat, als er aber sonst für gewöhnlich in der Bild-Zeitung steht, nämlich er hat etwas feiner formuliert, dass das deutsche Sozialsystem ja praktisch nicht so schlecht sein kann, sonst wird es ja nicht solche Einwandererströme anlocken, was auch überhaupt nicht so ist. Und dieses Zitat landete am nächsten Tag in der Bild-Zeitung. Also es ist wirklich ein absolut historischer Umstand, dass es einen Schulterschluss zwischen dem Herzblatt der Bildungsbürger und dem Herzblatt der Nation gibt. Und das hat wirklich damit zu tun, eben, dass sich natürlich auch da gibt es auch eine Doktorarbeit, die ich da gefunden habe, eine relativ neue, die auch beobachtet hat, dass in den Journalistenschulen auch der Nachwuchs sich vor allem aus der gehobenen und Mittelschicht und Oberschicht so rekrutiert. Und da verliert man natürlich ein wenig den Überblick. Also das hat, glaube ich, damit zu tun. Und natürlich hat das auch, denke ich, damit zu tun, dass diese Leistungsideologie oder dieser Mythos, jeder kann es schaffen, natürlich auch zur Selbstlegitimation der Mittelschicht dient, dass man einfach sagt, das kann nicht alles umsonst gewesen sein. Es steht mir mehr zu für die Arbeit und das, was ich investiert habe. Das kann nicht sein, dass ich was falsch gemacht habe. Da müssen die da unten was falsch gemacht haben. Und das ist natürlich auch eine Form der Selbstlegitimation, die verständlich ist, aber natürlich verheerend ist, weil genau diese Entsolidarisierung und die groteske Idee, dass man in der Mittelschicht näher an den Millionären dran ist, als näher nach unten, ist ein fataler Irrtum, denn es verhält sich natürlich genauso andersrum. Und das halte ich für eins der wesentlichen Probleme, diese Elitenhörigkeit und diese fatale Idee, man gehört eher zu denen da oben und wird auch von denen da unten bedroht, denn es ist nämlich exakt genau andersrum. So, glaube ich, kommt es zustande. Natürlich.
Die Journalisten sind ja auch gekauft in Börden. Und es ist wahrscheinlich auch eine Folge der Politik der letzten Jahrzehnte. Also ich meine, die Sozialdemokratie hat sich doch als bewährter Rechtsliberalismus bewährt irgendwie und auch gezeigt, dass er kommt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Problems, dass es keine politischen Alternativen gibt, wirklich, oder die dagegen anhalten.
Solange ich es mir doch leisten kann. Sozusagen. Danke. Ja. Ja, bitte.
Was können wir tun?
Wir können uns, glaube ich, zuerst mal darauf einlassen und nicht versuchen, also darauf einlassen, wütend zu werden und uns verabschieden von der Abgeklärtheit. Das ist etwas, was mir sehr, sehr oft begegnet ist, dieses, das ist doch alles, also bei jeglicher Diskussion um mögliche Alternativen kommt ganz schnell irgendwann, ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht auch beobachtet, aber das ist doch gar nicht realistisch, das geht doch alles nicht. Ich glaube, dass es diese wirklich lange, lange, es gibt keine alternative Propaganda und die Sachzwangpolitik und die Sachzwangargumente sich ganz schön in unserem Kopf festgesetzt haben und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was sehr, sehr viel hemmt. Und ich habe aber gleichwohl den Eindruck, dass es doch sehr vielen Leuten langsam, dass viele Leute langsam immer noch viel zu wenige, aber sagen, das irgendwie stimmt doch, irgendwie kann das doch so nicht stimmen. Ich glaube, das ist der wesentliche Schritt für Veränderung, anzuerkennen, dass eine Veränderung überhaupt möglich ist und sich zu verabschieden von genau solchen Sachzwangargumenten. Was ist als. Es gibt so dermaßen viele Möglichkeiten und die Bücherregale sind voll von Schriften zu Gemeinwohlökonomie und Commons, was ich ganz hervorragend finde. Es gibt wahnsinnig tolle Projekte, die genau in diese Richtung schon arbeiten. Also es gibt sehr viel Veröffentlichungen, das beobachte ich, die auch zunehmend ja, in die Öffentlichkeit geraten, in die Diskussion geraten. Und erst wenn man sich öffnet und nicht sperrt und sagt, ja, aber das ist doch eigentlich nicht realistisch, weil realistisch ist immer das, was man gerade zur Realität macht. Also ich habe sehr, sehr stark beobachtet, dass sehr, sehr viele nur von dem Ist-Zustand ausgehen und nach Möglichkeiten suchen, den zu reformieren. Daran glaube ich persönlich nicht, dass da viel Reformation möglich ist, sondern ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich dem zu öffnen. Und das ist aber gleichzeitig, glaube ich, auch das Schwierige, weil wenn man hat immer nur eine Vorstellung davon, was man verliert oder verlieren könnte, aber wenig Vorstellung von dem, was etwas einem bringen könnte. Ich glaube, dass eine ganz andere Wirtschaft, in der es eine gerechte Verteilung sämtlicher Ressourcen gibt, uns allen hilft, weil das bedeutet nicht nur, dass alle gleich viel Zugang, Rechte und Möglichkeiten haben und auch es eine gerechte Verteilung gibt, sondern dass es uns alle sehr viel freier macht in unseren Entscheidungen, dass es uns freier macht in unserer Wahl dessen, was wir tun in unserem Leben. Aber ich glaube, dass viel zu wenige daran glauben, dass das wirklich so ist. Deswegen sehe ich den wesentlichen Schritt darin, sich die Wut über Ungerechtigkeiten zuzustehen, weil darüber muss man wütend werden. Denn erst wenn man wütend wird, möchte man auch, dass es anders wird. Und ich glaube auch, dass es da gerade auch echt sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ich persönlich bin etwas enttäuscht. Es gab ja in Deutschland vor ein paar, letztes Wochenende, eine Demonstration mit nur 40.000 Leuten zum Thema Umverteilen. Es gibt aber schon die nächste geplante Demo und da werden es womöglich mehr werden. Es steht und fällt damit, dass man Protest leistet und über den Protest hinaus Menschen findet, denen man sich anschließt, die es genauso sehen. Und daraus wird eine Bewegung. Und so war es in der Geschichte bisher immer. Ich glaube, das ist das ganz alte Oldschool-Konzept des Protests und des Widerstands. Und vielleicht schadet es nicht, sich anzugucken, wie Revolutionen vorher und die Überwindung von Machtverhältnissen vorher funktioniert haben oder in anderen Ländern funktionieren. In Spanien und Griechenland.
Es braucht aber eine Galionsfigur.
Bin ich mir nicht sicher. Ich brauche keine Galion. Braucht man eine Galionsfigur? Ich glaube,
ja, es
braucht, ja.
Ein bisschen Vorbild sein, wo man sich auch orientieren kann, wo das ein bisschen prägt.
Aber es wäre ja eine sehr individualistische Vorstellung. Also klar, es braucht eine Idee, glaube ich, und eine Vorstellung, mit der man konkret was verbinden kann. Und das ist natürlich immer schwierig.
So viel,
klar.
Und das muss man irgendwie bündeln.
Ich meine, Occupy war eine Möglichkeit, da schreien dann immer ganz viele, da habe ich jetzt wieder irgendeinen Wissenschaftler gesagt, grandios, gescheitert. Und ich würde sagen, das ist nicht gescheitert. Weil die Idee, man geht auf die Straße und dann muss sofort was daraufhin passieren, das wird natürlich nicht passieren. Aber ich glaube, dass Occupy zumindest geschafft hat, sehr, sehr viele Leute, was mit vielen Leuten zu machen, nämlich etwas in Frage zu stellen, was zu hinterfragen. Und das ist ja auch oft eine sehr, sehr persönliche Entwicklung, die da dahinter steckt, die ihren Anfang so nimmt. Ich vergleiche das immer ganz gerne, weil das wirklich einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel ist für einen Erfolg mit der Anti-Atom-Bewegung, die es gab. Das war keine politische Initiative, das stellen die Grünen zwar heute gern so dar, als wäre das ihre Idee gewesen, das ist aber totaler Quatsch. Die gab es schon, die Anti-Atom-Bewegung gab es schon lange vor den Grünen. Nicht zuletzt ist es der zu verdanken, dass in Deutschland keine 80 oder 70 Atomkraftwerke gebaut werden sollen, denn das war nämlich mal geplant. Und das war wirklich eine Bürgerbewegung, die sich über viele Jahre gehalten hat, die immer noch aktiv ist und die, als es eben Fukushima kam, dem Ganzen natürlich auch noch, muss man fast schon zynischerweise sagen, zu Pass, dass sich da so schnell was geändert hat, aber die einfach ganz, ganz schnell wieder auf der Straße war und sich zusammengetan hat und viele neue Leute dazu gewonnen hat. Ich war bei den Demos auch dabei und es waren echt viele neue, junge Leute dabei, die gesagt haben, scheiße, das wollen wir so nicht haben. Wir möchten das gerne anders haben. Und da war es keine Galionsfigur dabei, sondern eine alte Bewegung, die da wieder zu neuer Form gefunden hat. Meine Hoffnung war so ein bisschen, dass sich das weiterträgt auf andere Bereiche der Gesellschaft, aber das kann man nie so richtig absehen. Aber ich glaube, es gibt schon eine Wiederentdeckung des Protests, und ich glaube, man muss dazu wahrscheinlich auch, und das haben wir, das ist uns sehr, sehr ausgetrieben worden mit dieser ganzen Wettbewerbsidee und jeder ist seines Glückes Schmied, dass wir einander als Bürger vertrauen und ein bürgerliches Selbstbewusstsein wiederfinden, weil die Politik ist ja nicht ein Solitär, die wird ja beeinflusst. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder sie wird von der Wirtschaft beeinflusst, so ist es im Moment der Fall, oder sie wird von den Bürgern dazu gezwungen. Und das geht eben tatsächlich über solche Bewegungen, und dass es die gibt. Die gibt es ja auch in anderen Ländern, also da gibt es viele Bewegungen, und deswegen muss eines davon fruchten. Wie das genau geht, wenn ich es wüsste, wäre ich jetzt Revolutionsführerin. aber das ist meine Hoffnung, und das denke ich auch, könnte so passieren. Ja, bitte.
Aber denken Sie, dass so Bewegungen dann eher Einfluss auf die vorhandenen Parteien nehmen und dort andere Kräfte stärken, oder dass es dann wieder der Marsch durch die Institutionen ist? Da ist man ja eigentlich bei Schröder Fischer gegangen.
Das
oder
stimmt,
dass es
ja
eher Graswurzelbewegungen sind, also sie Urban Gardening oder Tauschringe oder so ganz kleine Sachen, die ganz lokal irgendwo anfangen und sich so der Wirtschaft
Also das stimmt, also Marsch durch die Institutionen, wenn ich jetzt zumindest in Deutschland in der Zeitung lese, dass Peer Steinbrück, also ausgerechnet derjenige, der mitverantwortlich ist für die Finanzkrise, weil er für die Deregulierung der Finanzmärkte geworben hat und schon wieder irgendwie eine große Koalition oder eine Ampel in Aussicht steht, da möchte ich gerne weinen und... Das stimmt schon, das ist ein großer Stillstand. Ich glaube, dass solche Graswurzelbewegungen eine große Kraft entwickeln können, weil sie ganz konkret zeigen können, dass es ein anderes Leben jenseits von Wachstum gibt. Also gerade so Urban Gardening, das klingt immer so nach Lifestyle, aber da gibt es ja wirklich echt große Bewegungen mit Essenskooperativen und wirklich Parallelen. Wirtschaftsströmen, denen sich andere anschließen. Und ich finde das eine super Sache. Und da gibt es ja wirklich Dinge, die mit... Ich habe heute jemanden kennengelernt, der mir von einem Projekt erzählt hat, Land aufzukaufen, damit es keine Investoren kaufen können, um es für die Allgemeinheit zu bewahren. Und das ist ja wirklich ein ganz toller und konkreter Schritt. Und ich glaube, das ist wirklich sehr extrem wichtig, genau solche Graswurzelbewegungen, die zum einen zeigen, dass es Alternativen gibt, dass sie angenehm sind, dass sie ein Gemeinschaftsprojekt sind vor allem, und dass man sich komplett unabhängig machen kann von diesem und verabschieden kann von diesem Wachstumswahnsinn. Und das halte ich für einen wirklich wesentlichen Faktor, weil es den Menschen auch zeigt, es gibt ein anderes Leben, als sich halb tot zu ackern und sich zur Entspannung, dem Konsum hingeben. Das finde ich, und davon gibt es ja wirklich immer mehr. Das ist ja wirklich eine kleine, aber angenehme Sache, die noch dazu auch eine Solidarität oder jedenfalls zur Solidarität mit anderen Ländern öffnet, also gerade alles, was mit Ressourcen zu tun hat und Boden. Ja.
Wenn ich das richtig interpretiere, war bei Ihnen am Anfang eine moralische Empörung deutlich verschiedene Zustände. Warum hat so eine große Mehrheit der Bevölkerung die Moral nicht gesehen, um über solche Zustände zu empören und etwas dagegen zu unternehmen?
Tja. Also ich...
Das Sprüchlichkeitssystem, ohne etwas hingenommen werden, oder eben diese Tafeln, das habe ich am Anfang auch für skandalös gehalten, dass das so, überhaupt sowas aufkommt, ja. Das als Idee, und dass sich das verbreitet. Aber es war keinerlei Reaktion von niemandem. Warum ist das so gekommen?
Also ich glaube, Also ich glaube, es hat wirklich damit mit diesen ganzen, es hat damit mit der Politik der letzten 20 Jahre sicher sehr viel zu tun, die uns praktisch allen erzählt hat, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen und jeder ist jetzt für sich selber verantwortlich und Eigenverantwortung. Das ist eine absolute bedrohliche Situation für jeden, für die Existenz jedes Einzelnen im Grunde, in der wir seit langer Zeit leben, die macht, dass man sich natürlich abschottet auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es eine Angst, etwas zu verlieren, was immer noch Wohlstand verspricht. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute immer noch an dieses Versprechen der Leistungsgerechtigkeit glauben, bemängeln, dass ihnen der, wie auch immer der aussehen soll, gerechte Anteil nicht gewährt wird. Ich habe, als der Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht worden ist vor 2 Wochen in Deutschland, war ich einigermaßen, der ja belegt hat, eben der Reichtum wird praktisch unter 10% aufgeteilt und bei diesen 10% ist es ein ganz geringer Prozentsatz, der sich den ganz großen Batzen teilt. Also es ist wirklich von seiner schreienden Ungerechtigkeit, dass ich einigermaßen fassungslos war, als die Medien wieder nur damit darauf reagiert haben, oh nein, die Mittelschicht kriegt nicht ihren gerechten Anteil. Da war nicht von Verteilungsgerechtigkeit die Rede. Selbst der altehrwürdige Heribert Prantl hat es sich nicht entblödet, in die Süddeutsche Zeitung in einen Kommentar nur sowas reinzuschreiben, wie Reichtum verpflichtet und das Schöne am Reichtum ist, dass man damit den Armen helfen kann. Da möchte ich gerne in den Tisch beißen, wenn ich das lese. Es war wirklich nur es wurde das Armut nicht thematisiert und das ist eigentlich sehr, sehr symptomatisch für dieses Nicht-Anerkennen-Wollen, dass es uns wirklich echt allen an Arsch geht und zwar früher oder später auf nicht unbedingt eine Armutsweise, aber sicher nicht auf eine Art und Weise, die unser Leben schöner, freier, selbstbestimmter und glücklicher macht. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass sich, glaube ich, eine unglaubliche Wirtschaftsgläubigkeit durchgesetzt hat, die durch Sachzwang-Argumente vermittelt wird. Es hat irgendwie mal angefangen mit, sonst gibt es keine Arbeit oder die Unternehmen setzen sich ins Ausland ab. Wo man einfach heute sagen muss, ja, wenn sie da mehr Geld verdienen, dann werden sie es schon tun. Das ist ja wirklich eine lächerliche Drohung. Aber diese Wirtschaftsgläubigkeit hat sich wirklich wahnsinnig festgesetzt. Und das ist was mich ziemlich irre macht. Denn wenn das nicht so wäre, dann würde sich auch dieses Versprechen der Unternehmen, ausgerechnet derjenigen, die alles zerstören, können am glaubhaftesten versichern, dass sie jetzt die Welt retten. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man das gerne hören will, weil man letztlich schon sich an die alte Vorstellung klammert, dass es schon noch auf die Art und Weise und mit diesem Wohlstand, an dem man sich gerade noch so klammert, sich nichts ändern wird. Und das ist eine Mischung, die einfach zu einem wahnsinnigen Stillstand führt. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Es ist eine gute Frage. Ich frage mich das auch manchmal. Ist es wirklich vielleicht, also es gibt ja wirklich solche Selbstversicherungsstrategien, einerseits aus Erleichterung darüber, dass man noch nicht abgerutscht ist. Ich finde ja auch zum Beispiel sehr, sehr erschütternd, dass man bei solchen Gesprächen, wie ich das jetzt gerade am Anfang zitiert habe mit den Journalisten am Tisch, wie oft ich da schon so solche Sachen gehört habe, wie jetzt aber mal ganz ehrlich, ohne Hartz IV wären wir doch niemals so gut durch die Krise gekommen, wo ich mich fragen muss, wer ist denn dann bitte wir? Und wie können wir das Wort wir in den Mund nehmen, wenn mehr als 10% der Menschen in Deutschland da überhaupt nicht mehr dabei sind? Und das ist, glaube ich, wirklich eine Absicherungsstrategie und natürlich eine Propaganda, klingt halt auch immer sehr populistisch, aber natürlich ist es auch einer gewissen Kommunikation geschuldet und Durchhalteparolen geschuldet, die im Grunde bis in alle Ewigkeit versprechen, irgendwann kriegt ihr schon nochmal das, was ihr glaubt, verdient zu haben. Ich glaube, das funktioniert einfach erschütternd gut und solange man diesen Mythos aufrechterhält und der ist ja wirklich von der Politik ganz exzessiv sogar bedient worden, dieses Gegensatzpaar Leistungsträger hier und Sozialschmarotzer da. Also ohne das würde das auch wirklich nicht wirklich funktionieren. Und da das zieht sich ja auch durch alle Mainstream-Medien und auch die seriösen Medien. Und jetzt ist gerade in Deutschland wieder ein, wenn man auf die Bestsellerlisten guckt, was in Deutschland auf Platz 1 ist, dann ist es irgendwie dieser Berliner Bürgermeister Heinz Buschkowski, der irgendwie einen netter formulierten Sarrazin vorgelegt hat. Und es ist ein Sternautor, und ich meine Sternautoren bzw. Redakteuren, die leben im Paradies, im Journalistischen, ja, der ein Buch geschrieben hat, in dem er zwar auch die Oberschicht beschimpft, aber den Zustand des Landes praktisch nur dem angeblichen Umstand unterstellt, dass sowohl die Armen als auch die Reichen keine Moral mehr haben. Was bedeutet, dass praktisch nicht nur die Mittelschicht praktisch die Moral für sich gepachtet hat? Und das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig lächerlich im Grunde. Und dagegen anzuarbeiten, das ist schon echt schwierig. Also das, glaube ich, ist wahrscheinlich ein wesentlicher Schlüssel, diese Elitenhörigkeit zu durchbrechen und das eigene zu widerfragen und sich vielleicht echt einzugestehen, dass man selber relativ schnell auch draußen sein könnte. Ich habe viele Leute getroffen, die ganz normale, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, hatten ganz normale Jobbiografien. Also das war schon echt erschütternd. Sie haben es, genau.
Ja, in dem Zusammenhang, und Sie sprachen auch vorher von der Wut. Und ich sage Respekt zum Mut, zur Wut. Haben Sie nicht dann auch Angst davor oder legitimiert sich da nicht aktiv auch ein bisschen Gewalt?
Also mit Lichterketten wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber Gewalt ist ja, wenn man eine Sitzblockade macht, kann man es auch schon als solches definieren. Also das ist, glaube ich, also Widerstand ist schon nochmal was anderes als eine Demo, was aber nicht heißen muss, dass man jetzt mit körperlicher Gewalt vorgehen muss, sondern dass man Widerstand leistet im Sinne von, wir gehen hier jetzt nicht weg, wenn die Polizei das sagt. Das ist auch schon Widerstand. Und ich glaube, über Sachen in die Luft jagen sollte man da wahrscheinlich nicht sprechen, aber das ist ja nicht die einzige Art von Gewalt, die es gibt, sondern eine Machtausübung oder eine Demonstration von, wir gehen hier nicht weg. Das ist ja auch ja klar, es gibt ja natürlich auch, Occupy war ja klar in manchen Ländern eine Belagerung einfach nur einer Wiese. Es gab andere, ich glaube, das war, wo waren das? War das in Kanada? Irgendwo war es so, dass die Leute den Hafen einfach blockiert haben, sodass da nichts mehr vorangeht. Und das ist auch etwas anderes natürlich als eine Wiese, die dann halt irgendwann dann mal geräumt wird, obwohl das natürlich auch wichtig ist, weil es ja erstmal um Sichtbarkeit auch geht. Das ist ja etwas sehr, sehr Wesentliches. Aber ja, tatsächlich, also so einen Hafen zu besetzen, der irgendwie echt relevant ist fürs Fortkommen dort, das ist schon eine andere Kategorie, und da gibt es ja wirklich Möglichkeiten. Also da, das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich auch Formen des Protests gibt, die wirklich charmant sind und originell und die wiederum das Potenzial haben, eine Menge Leute erstens dazu zu bringen, die Mächtigen auszulachen. Das halte ich auch für keinen unwesentlichen Schlüssel. Ich finde das zum Beispiel schon mal sehr, sehr hilfreich, wenn sehr, sehr viel mehr Leute, Unternehmen, die für die Zerstörung der Welt zuständig sind, auslachen, wenn sie gleichzeitig erklären, sie würden jetzt die Welt retten. Da wären wir schon, glaube ich, einen wesentlichen Schritt weiter, wenn wir darüber herzlich lachen würden. Aber es gibt ja sehr charmante Aktionen, die beispielsweise in Spanien sich eine Gruppe von Leuten zusammengetan hat, die in die Bankfilialen reingegangen ist, dort Lieder gesungen hat und versucht hat, die Bankbeamten auf ihre Seite zu ziehen und sie direkt anzusprechen, zu sagen, du bist doch einer von uns, was machst du hier eigentlich? Und das sind, glaube ich, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die es da wirklich gibt. Also da gibt es auch wirklich echt sehr, sehr sehr, sehr lustige Dinge, die dann wiederum dazu führen, dass sich sehr, sehr viel mehr Leute dem anschließen, die sich vielleicht vorher nicht getraut hätten, zum Beispiel. Das, also ich glaube, die Formen des Protests und Widerstands sind sehr, 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 sehr vielfältig. Das läuft, ja, das glaube ich auch. Also erstens mal ist es schon ein, ist darin schon das Aussortieren ja begründet im Bildungssystem. Deswegen ist ja diese Forderung immer nach mehr Bildung immer irgendwie nur so eine halbgare Sache, die deswegen, sonst würden es Politiker und die Wirtschaft ja nicht sagen. Denn ja klar, das ist natürlich erstens allein schon durch den Leistungsdruck, der dort auch schon, also jedenfalls in Deutschland ist es schon so, dass es schon in der Grundschule ja schon schwer aussortiert wird und in die Leistungsmaschine angeschaltet wird, das ist das eine. Und dann, wenn man weitergeht an die Universitäten mit allen beschleunigten Studiengängen und Studiengebühren und sämtlichen Auflagen, führt es natürlich auch dazu, dass immer mehr Raum verschwindet, an dem Menschen miteinander einfach reden und diskutieren und sich streiten können. Also das ist ja auch etwas, was dadurch dann auf der Strecke bleibt, wenn diese Leistungsnummer da schon wirklich ganz, ganz früh anfängt. Und das tut es ja tatsächlich. Und dem passen sich ja natürlich auch Eltern wiederum an, die auch aus Angst ihr eigenes könnte diesen Wettbewerb verlieren, da mithalten, was natürlich fürchterlich traurig eigentlich alles ist. Und, das ist echt keine schöne Situation. Mir hat letztens in München ein Grundschullehrer erzählt, dass sich das Lehrerkollegium beim Schreiben der Zeugnisse vorher abspricht, welche Begriffe man vielleicht lieber nicht verwenden sollte, falls ein Elternteil auf die Idee kommt, dagegen einen Anwalt einzuschalten. Also da gibt es Grundschullehrer, die werden am ersten Tag schon damit bedroht, man hätte gute Anwälte, falls... Und das ist natürlich vollkommen grotesk, was aus dieser Panik heraus entsteht. Und der Witz ist ja im Grunde, dass ja dauernd ein Mangel suggeriert wird, den es ja im Grunde gar nicht gibt. Das ist ja alles da. Es ist ja halt einfach nur konzentriert auf echt wenige. Und zu glauben, es würde insgesamt immer weniger, das stimmt ja überhaupt nicht. Es wird ja gar nicht weniger. Es konzentriert sich einfach nur bei einem sehr, sehr kleinen Teil. Und dem hinterher zu rennen und zu glauben, man müsste sich dem so anpassen, so weit wie möglich, und das Spiel mitspielen, nur damit man ein klitzekleines Stück vom Kuchen abhaben kann und besser zu sein als andere, ist wahrscheinlich genau eben auch so ein Antrieb, der zu diesem Stillstand halt führt. So, sei ich furchtbar, aber...
Ja, das stimmt.
Stimmt, die werden einfach gar nicht gezählt. Ja, das ist echt wahr. Ja, das stimmt, da würden sich die Mehrheitsverhältnisse eklatant ändern. Ja, das stimmt.
Die Frage ist nur, wer das einführt.
Ja. Das müssen 50% der Firmen, die es einführen.
Das müssen wir einführen.
Ja, das müssen 50% der Firmen, die es einführen wollen.
Sonst noch Anregungen, Wünsche, Grüße.
Ich sehe es jetzt so, wir nehmen es wahr, es gibt diese neue Armut und die weitet sich aus und die kommt auch nach Österreich. Und das ist jetzt ein Problem, dass das ja eigentlich stabilisierend wirkt. Also diese Angst schürt wieder diesen Leistungsgedanken,
ja,
und die Leute denken, okay, ich will ja nicht absteigen, also
ja,
weiter, 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 schneller, schneller,
ja,
schneller. Und das ist sozusagen gerade nicht förderlich, um eine Protestbewegung anzustellen. Also die Leute gehen lieber nicht auf die Demo, sondern lieber in den Job, weil wer weiß, wenn sie passiert.
Wer weiß, wie es morgen ausschaut.
Also das ist eher,
ja,
ich sehe das eher als eine stabilisierende Situation. Und das,
na klar, dafür ist natürlich auch die ganze, also diese ganze, natürlich wirkt genau dieses unübersehbare Heer an Armen, die ja dann auch noch diskriminierenderweise als Unterschicht betitelt wird, worunter sowohl der Wohnsitzlose wie die Alleinerziehende, wie der Rentner, wie der Student, der keinen Job kriegt, irgendwie fällt, qua eines bestimmten Einkommens oder eben Nicht-Einkommens oder einer staatlichen Leistung, die er beziehen muss oder sie, ist natürlich eine super Drohkulisse. Das nützt natürlich...
Ja.
Den Wirtschaftsmächtigen zu sagen, zu denen, da wollte er wohl nicht gehören, da könnte er jetzt ja wohl mal 10% Lohnkürzung hinnehmen. Könnt ja mal froh sein.
Ja.
Klar, das ist echt, und das ist genau echt das Schwierige, wie das zu durchbrechen ist. Und natürlich werden natürlich auch genau die Armen wiederum selber in einer Ohnmacht gehalten durch diese Situation. Also in Deutschland Hartz IV, ich habe mir mal von einer Hartz-IV-Empfängerin, die verzweifelt versucht, also alle, die ich getroffen habe, wollten alle gerne arbeiten und sie kriegen nur Leiharbeit, Zeitarbeit, 400-Euro-Jobs angeboten und werden in irgendwelche Zwangsmaßnahmen gesteckt. Das ist, eine gigantische Entrechtung und das wird einfach alles sofort bestraft. Es ist eine ständige Drohung im Spiel und ich habe mir mal so eine Wiedereingliederungsvereinbarung oder wie das heißt, zeigen lassen, eigentlich dürfen die gar nicht zeigen, aus gutem Grund, weil was man da unterschreibt, das ist offener Vollzug, das kann man ehrlich nicht anders nennen und klar, da ist nicht viel Raum, um irgendwie aufzumucken, weil alles sofort sanktioniert wird und Leute irgendwie permanent im Verdacht stehen, zu bescheißen, zu betrügen, Dinge zu unterschlagen. Ich habe mit Leuten gesprochen, der eine hat mir erzählt, dass er irgend zufällig mal auf dem Arbeitsamt erwähnt hat, dass er für seine kranke Mutter gerade einkauft und kocht. Und dann sagte der, ach so, sie essen dann da auch, ja, dann müssen sie uns das doch angeben, weil das wird dann doch von ihrer Leistung abgezogen. Und Leute so in Schach, also abgesehen davon, dass es eine gigantische eine Entrechtung und Menschenrechtsverletzung sondergleichen ist, ist das natürlich auch was eine ganze Menge von Leuten absolut mundtot macht, da irgendwie aufzumucken. Und zwischen diesen beiden gibt es kaum einfach eine Begegnung, sodass man mal sagen könnte, das ist doch echt irre. Das können wir uns doch alle nicht bieten lassen. Und das ist echt, also das zu durchbrechen, ist wirklich echt, echt schwer. Und klar, natürlich, ist die Drohkulisse nutzt.
Ja, wo sind da Leute, die diesen Leuten helfen?
Na, das gibt.
Für ihre Rechte, also nicht, ich weiß nicht, wie sie unterstützen, sondern für die Rechte, die sie haben.
Das gibt es schon. Also klar, es gibt natürlich schon so Sozialanwälte. Es gibt jetzt zum Beispiel auch relativ neu der Tafelkritiker, mit dem ich den ich da ein paar Mal getroffen habe fürs Buch, der hat jetzt zum Beispiel mit kritisch, es gibt auch ein paar, aber wenige bei den Tafeln, auch ein paar, die sagen, das ist ja eigentlich totaler Wahnsinn und das möchten wir gerne ändern. Die jetzt eine nächstes Jahr werden die Tafeln 20 Jahre alt, die dort ein Aktionsbündnis gegründet haben, die versuchen, möglichst viele Tafelmitarbeiter damit auf die Seite zu ziehen. Und das sind ja die Leute, die auch den Kontakt mit den Leuten haben. Also idealerweise würde es die Tafel, wenn sie nicht so unfassbar eitel wäre und stolz drauf, dass sie wie ein Wirtschaftsunternehmen schon agiert und auch so. Die Tafel hat mittlerweile schon bei so Lobby, also bei so Grüne Woche, also so Lebensmittel- und Agrarmessen, haben die mittlerweile schon Stände beim Bundesverband der Lebensmittel-Dings da. Also wenn das zum Beispiel, wenn allein die Tafeln sich politisieren würden, das wären so viele Leute, die erstens wissen, mit wem sie zu tun haben und zweitens eine ganze Menge von Leuten mobilisieren können, das wäre schon eine Möglichkeit, aber dazu sind die halt größtenteils echt viel zu unpolitisch und zu. Aber klar, es gibt natürlich
Rechtsanwälte,
das gibt es schon, aber ja, das ist halt, da gibt es wahrscheinlich, also klar, natürlich gibt es die und aber es ist natürlich wenig und es gibt natürlich auch eine ganze Menge von Leuten, die ihre Armut wahnsinnig verstecken, also die das einfach möglichst zu versuchen, geheim zu halten. Also ich habe Frauen dort getroffen an der Tafel, die sagten, sie ziehen sich ein Kopftuch auf, damit sie niemand erkennt, wenn sie zur Tafel gehen. Da wissen nicht mal die engsten Verwandten, dass sie da hingehen. Die haben Angst davor, dass ihr Bruder sie dort entdecken könnte und sie für einen Schmarotzer halten könnte. Und aus dieser Demütigung raus pocht man auch nicht mehr auf seine Rechte eigentlich. Das ist irgendwie echt sehr, sehr deprimierend. Ja.
Ich hätte noch ein anderes Beispiel parat. Vielleicht haben Sie es gelesen oder mitbekommen. Muss letzte oder vorletzte Woche gewesen sein. Da ist in Österreich eine Meldung durch die Medien gegangen, dass eben von der Ärztekammer gekommen, ja, dass es immer mehr Burnouts gibt, oder? Also das ist ja auch
Ja, vor allem natürlich, weil sie ja keine Lobby haben. Also sind diese Diskriminierung aller Orten funktioniert ja allerbestens. Also dass man alles ihnen permanent eine verkommene Moral unterstellt und so, dass klar, das ist echt schwierig. Und das ist auch schwierig, weil das natürlich bei einem Atomkraftwerk oder Bahnhof oder Wasserkraftwerk oder irgendwas, es ja so ein klares Ziel gibt, auf das man sich, oder einen klaren Gegner natürlich gibt. Und das macht es natürlich auch schwierig bei sowas wie Armut. Also gegen Armut demonstrieren ist natürlich schwierig. Das trägt natürlich auch dazu bei. Und natürlich, klar, es ist unter Leuten, die wirklich so mit letzter Kraft noch ihr Leben aufrechterhalten, mit allen Demütigungen, da mag schon viel, nicht mehr viel Energie sein, aber vielleicht, ja, also ich denke schon, dass sich viele etwas anschließen würden, sicher nie alle kriegt man nie auf die Straße, und das ist, glaube ich, auch gar nicht, das ist auch gar nicht nötig, aber das ist tatsächlich ein Problem, und deswegen, ja klar, deswegen arbeitet, wird ja schön weitergearbeitet an der Diffamierungskampagne der Armen. Und das ist auch was, natürlich, klar, dieser Ausschluss, das ist lustigerweise, nein, überhaupt nicht lustigerweise, aber das ist auch etwas, was ich in Bangladesch erlebt habe, dass dort, und ich habe wirklich wenige getroffen, wo es Leute gab, die wirklich profitiert haben von einem Kredit. Und das kann aber trotzdem sein, dass morgen eine Überschwemmung kommt und der Laden ist weg. Dann gibt es da schon so ein, wenn man da mal fragt, warum hat es denn bei Ihnen geklappt, warum bei so vielen anderen nicht, dann habe ich genau dieselben Argumente gehört wie hier. Ja, da haben die sich halt was Falsches davon gekauft oder so. Da haben die das halt einfach falsch gemacht. Und das ist genau das, was mit dem Geld kommt, die Konkurrenz und kommt der Ausschluss und kommt der Wettbewerb. Und der Wettbewerb heißt halt, es gibt immer Verlierer. Und wenn der erstmal da ist, dann ist auch vorbei mit der Solidarität. Und das fand ich ja mit die erschütterndsten Momente, dass ich mir gedacht habe, wie furchtbar ist denn das? Klar, das ist schwierig.
Ja, ich wollte noch was zu dem Thema sagen, Umverteilung und Glaubenssystem, was Sie vorher angesprochen haben, dass es ja viele Menschen gibt, die halten das herrschende Wirtschaftssystem einfach für unumstößlich. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es ein Glaubenssystem. Und es gibt ja doch schon einige Bestrebungen, auch wenn sie noch nicht sehr laut sind, das nicht mehr zu glauben, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, die nicht vom Prinzip der Konkurrenz ausgeht, sondern der Kooperation. Und es gibt auch soziale Bewegungen, wie zum Beispiel die des Grundeinkommens. Und da wäre so meine Frage, also wie sehen Sie denn diese Idee dieses Grundeinkommens? Wäre sowas eine Möglichkeit, die Verteilungsfrage etwas in den Griff zu bekommen, weil mit den Methoden, die wir bisher kennen, scheint es ja wirklich nicht viel weiterzugehen.
Also ich bin ja, also ich finde ja den Gemeinwohl- und Commons-Gedanken finde ich ja ganz toll, und ich glaube auch, dass das funktioniert. Ich finde auch es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten der Berechnung mit so bedingungslosem Grundeinkommen. Ich glaube, dass es eine gute Übergangslösung sein könnte, weil es nämlich eines machen könnte. Also ich glaube nicht, dass es etwas auf Dauer sein könnte, weil das letztlich dann wieder um Geld und Konsum und so geht. Aber als Übergang wäre das natürlich nahezu ideal, denn es würde die Leute viele Leute einfach befreien von diesem ganzen wahnsinnigen Zwang. Nur daran kann ja eigentlich die Wirtschaftsmacht nicht das geringste Interesse haben. Denn die sind darauf angewiesen, dass viele Leute, dass der Großteil so erpressbar ist, dass er zur Sklavenarbeit gezwungen ist, um das mal ganz polemisch zu sagen. Deswegen, also ich finde es, ich persönlich finde es auch wirklich toll. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wirklich niemand sagen würde, ich arbeite nicht mehr. Das mag es bestimmt geben, dass am Anfang wahrscheinlich Leute sagen, geil, jetzt mache ich mir erstmal 2 Monate lang, überlege ich mir, was ich überhaupt will. Und es kann eigentlich überhaupt nicht falsch sein, wenn man überhaupt mal überlegt, was man kann und was man gerne möchte. Und ich glaube, da gibt es ja dann irgendwie, ich habe ja auch schon bei so ein paar Diskussionen da gehört, da ist oft mal die erste Frage, ja, wer macht denn dann den Müll weg? Und dann hat mal ein Diskut oder einer, der auch dafür eintritt, irgendwie gesagt, derjenige, der gut dafür bezahlt wird, weil da muss man einfach so die Arbeit einfach richtig gut bezahlen, wenn man möchte, dass sie gemacht wird. Und deswegen wäre das natürlich ein Modell, das eine ganz andere Souveränität bereitstellen würde. Und das ist eigentlich das, ich glaube, also ich bin ganz überzeugt davon, dass keiner da die Füße hochlegen würde und nichts mehr arbeiten würde, weil wenn das so wäre, dass Leute nur danach entscheiden, wie viel Geld man verdient, arbeiten würden, dann gäbe es keine Krankenpflege auf dieser Welt. Ganz einfach. Deswegen, Wiedersehen. Das wäre, ich glaube aber fast, dass es gar nicht mal in erster Linie die Politik ist, die versucht, das zu vermeiden, sondern dass es schon rein gesellschaftlich angezweifelt wird, weil die Leute Angst haben, dass da niemand mehr was macht. Und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube, dass das öffnen würde für ganz andere Ideen. Das wird sicher nicht die einzige Lösung sein, aber es würde vielen Menschen erstmal diesen ganzen irren Druck nehmen, sich krank zu arbeiten für kein Geld und noch dazu diskriminiert zu werden. Deswegen finde ich...